Ja, wer hätte das gedacht, dass ich heute hier stehe? Ich Anfang der Woche noch nicht. Es wurde ja eben schon gesagt, dass sich das eher kurzfristig ergeben hat, dass wir auf unserem kleinen Urlaub hier und da und dort dann auch heute hier sind. Aber ich freue mich, hier zu sein, kann ich so sagen. Und ich freue mich auch über das ein oder andere Gesicht, das ich hier und da schon mal gesehen habe. Die meisten Leute, mit denen ich spreche, haben eine Menge um die Ohren. Und das gehört ja, denke ich, in Deutschland auch dazu, zum guten Ton, dass man unter Stress ist und ja eingespannt und viel zu tun hat und so. Dass, alles andere wäre ja eher peinlich. Umso notwendiger finde ich es, dass wir so einen Tag haben, wie wir ihn heute haben. Weiß nicht, ob dem einen oder anderen schon mal aufgefallen ist, der erste vollständige Tag, den die ersten Menschen erlebt haben, war kein vollgepackter Arbeitstag. Es war auch kein Ruhetag nach einer stressigen Woche, die hatten sie ja noch gar nicht, sondern es war ein Tag, wo man sich, bevor es losgeht, für uns hieße das, bevor es weitergeht, Zeit nimmt und sagt, wohin denn überhaupt? Was ist überhaupt wichtig? Bin ich noch auf dem richtigen Kurs unterwegs? Und dazu ist es gut, dass es alle 7 Tage diesen Break gibt, wo man sich Zeit nimmt, alles andere ist versorgt, wo man sich Zeit nimmt, sich zu orientieren. Liege ich noch richtig? Was ist Gottes Idee für mich und mein Leben? Und deshalb lade ich jetzt jeden ein, denk mal an dich, wir sind ja hier meistens per Du, ja, an dich und dein Leben, wie es gerade ist, so an die Hauptgebiete, Familie, Freunde, Beziehungen oder Beruf, Karriere oder Glauben, Gemeinde oder Wohnen, Lebensstil, Urlaub und was es sonst noch so alles Schönes gibt. Die Frage, die ich jedem persönlich mitgebe, ist, was steht momentan so an der Liste, wo es am meisten drückt oder wo die größte Herausforderung liegt? Was steht da momentan für dich ganz oben? Ich werde es nie erfahren. Jeder denkt das für sich jetzt. Aber ich werde in meiner Predigt immer wieder mal darauf Bezug nehmen und werde das dann nennen, dein Beispiel. Vor dem Hintergrund, dass wir alle so Sachen haben, die uns beschäftigen, die uns wichtig sind, die uns drücken manchmal auch. Lasst uns Gottes Wort aufschlagen, ein Wort von Jesus, und schauen, was er uns in diese Situation spricht. Johannes, Evangelium, Kapitel 15. Johannes, Evangelium, Kapitel 15. Und dort lese ich die Verse 1 bis 8. Ich habe hier eine Lutherbibel. Johannes 15, ab Vers 1. Ich bin der wahre Weinstock, sagt Jesus hier, und mein Vater der Weingärtner. Eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen, und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Ihr seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt, und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt, und es wird euch widerfahren. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Zu diesen 8 Versen 7 Fragen. Die erste Frage ist, sind wir uns bewusst, wer eigentlich das Rad in unserem Leben dreht? Jesus sagt, ich bin der wahre Weinstock und mein Vater der Weingärtner. Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben, Vers 5. Ich bin, ihr seid. Das Thema von Johannes 15 in den ersten Versen könnte man überschreiben mit Rollenklärung. Oder wie ist das Verhältnis zwischen Gott und mir? Wie passt das zusammen? Wie geht das? Die Verantwortlichkeiten werden klar getrennt nach den Worten Jesu. Wer sind wir? Was ist unser Job? Und was ist Christi Sache? Das ist die Grundfrage, die Jesus hier für die nächsten Verse vorgibt. Und das ist ja wichtig. Wenn nicht klar ist, wer ist der Torwart und wer spielt die Zehn, dann wird es nicht nur ein Unentschieden geben, sondern dann wird es die Niederlage geben. Und wenn die Sekretärin denkt, sie wäre der Chef, kann das Stress verursachen. Und wenn der Vater zu Hause sich benimmt wie ein Kind, ist das auch nicht wirklich hilfreich. Jesus sagt es noch genauer, ich sage euch das Wahre, wie es wirklich ist. Ich sage euch, wie Leben wirklich geht. Und das Leben ist immer wieder herausfordernd. Und da nehme ich an, das geht euch nicht viel anders als mir. Da steht manchmal Familie gegen Zeit für Beziehung und Freunde. Oder Lebensstil und Gesundheit beißen sich auch manchmal. Ja, manchmal ist ja das besonders ungesund, was sich gut anfühlt. Oder vielleicht gibt es auch Probleme mit beruflicher Karriere und Glauben. Ich weiß nicht, wie viele Sabbat-Erfahrungen hier im Raum sitzen. Ich könnte auch ein paar beisteuern. Ja, gibt es durchaus. Und dazu, zu diesen Herausforderungen, die uns das Leben immer wieder stellt, finde ich die erste beeindruckende Zusage hier im ersten Vers. Da spricht Jesus von seinem Vater als dem Gregoros, dem Ackerbauern. Vielleicht ist Jesus mit seinen Jüngern gerade über einen Weinberg gegangen und da gucken sie so eine Reihe runter und sehen da so einen gebückten Mann, gerade voll am Arbeiten und Jesus sagt, mein Vater ist der Weingärtner. Gott ist also nicht der große Grundbesitzer, der große Gatsby, der irgendwie auf der sonnigen Terrasse sitzt und die anderen für sich arbeiten lässt. Das ist der, Gott ist derjenige mit den Schwielen an den Fingern, der wirklich sich reinhängt für dich und mich. Nur deshalb hat es überhaupt Sinn, dass auch wir arbeiten. Denn wir stehen vor Aufgabenstellungen und Herausforderungen, die wir im Grunde nicht können. Und da meine ich jetzt nicht unbedingt nur hier unsere Welt einfangen in den ökologischen Herausforderungen, von denen alle Welt momentan spricht. Und es ist gut, dass darüber gesprochen wird. Da geht es vielleicht die Frage, wie verbessere ich meine Beziehung, meine Ehe. Nächstes Jahr haben wir 40 Jahre. War nicht immer einfach. Das ist kein Selbstläufer. Das ist schon herausfordernd. Oder die Kinder auf dem Weg des Glaubens begleiten. Ja, mach das mal. Glaube lässt sich nicht vererben. Und selbst auf dem Weg zu bleiben, ist auch eine Herausforderung. Oder vielleicht meint der ein oder andere, ja, mein Chef, da müsste sich einiges ändern. Ja, mach das mal. Leiten nach oben, die größte Herausforderung, die es so gibt. Oder vielleicht geht es auch um Krankheit und Leid und Heilung. Vielleicht gibt es da einen Nachbarn, man würde ihm oder ihr gerne helfen. Ja, würde man wirklich gerne. Aber wie soll man es machen, wenn die Ärzte sogar an ihre Grenzen stoßen? Und da gibt es die ganz große Entlastung hier. Jesus sagt, ich bin der Weinstock. Wer an mir hängt, bekommt alles, was er braucht. Freihaus. Ich glaube auch nicht, dass eine Rebe da am Weinstock ist und sich jetzt furchtbar anstrengen muss, dass sie endlich diesen Saft daraus gezogen kriegt. Das wird geschenkt. Ich bin der Weinstock und mein Vater arbeitet rund um die Uhr für euch. So ist Gott. Zu uns. Keiner muss sehen, wo er bleibt. Gott sagt, ich kümmere mich. Schön. Ermutigend. Zweite Frage, Vers 2. Wie macht Gott das? Da übersetzt Luther, eine jede Rebe an mir, die keine Frucht bringt, wird er wegnehmen und eine jede, die Frucht bringt, wird er reinigen, dass sie mehr Frucht bringe. Was ist überhaupt Frucht? Also Frucht ist etwas im Allgemeinen, so kenne ich das jedenfalls, Süßes. Und süß ist eher was Angenehmes. Deutsche Bieter. Wir haben in unserem, hinter unserem Haus, also gut, nicht unser Haus, aber egal, da steht ein Pflaumenbaum, den wir nutzen dürfen. Wirklich süße, leckere Pflaumen. Wenn der Pflaumen bringt, dann verstehe ich das, der bringt Frucht. Allerdings fällt mir auf, ich habe noch nie einen Pflaumenbaum gesehen, so im August, September, der genüsslich auf der Wiese sitzt und seine Pflaumen verspeist. Frucht ist offensichtlich etwas für andere. Frucht ist nicht für mich selber da. Wenn Jesus hier von Frucht spricht, dann ist es etwas Positives, wovon andere was haben und worüber sie sich freuen können und es genießen können. Was auch immer das ist. Ich weiß nicht, was das bedeuten würde für dein Beispiel. Wenn jetzt Frucht herauskäme, etwas Positives, Angenehmes, Süßes, Gutes. Jesus sagt, also Luther übersetzt hier, wer keine Frucht bringt, den wird er wegnehmen. Ich glaube, das stimmt, also ich habe immer geglaubt, dass das stimmt, so wie es hier übersetzt ist. Seit einiger Zeit glaube ich das nicht mehr, weil ich mit jemandem gesprochen habe, dessen Großvater Winzer ist. Also es wird schon mal wegnehmen, Vers 6 kommt ja dann auch noch mal was. Aber an dieser Stelle nicht. Da sagt, die Reben, die keine Frucht bringt, die wird er, und das Griechische gibt das durchaus her, diese Übersetzung, die wird er aufnehmen. Das sind diese Reben, die unten am Boden liegen und deshalb keine Frucht bringen können. Die bindet er hoch, dass sie Frucht bringen können. Das ist Arbeit des Weingärtners. Und diejenigen, die schon Frucht bringen, die werden noch mal ein bisschen zurechtgebogen und geschnitten, dass sie mehr Frucht. Gott fördert also, wo er nur kann. Er tut alles, dass aus meinem Leben zum Schluss, und währenddessen hoffentlich auch schon, etwas Gutes herauskommen kann. Dass meine Nachbarn sagen, hoffentlich, wäre schade, wenn die nicht mehr da wären. Es gefällt mir auf jeden Fall besser, als wenn sie sagen würden, also wir hoffen, dass die nächstes Jahr spätestens umziehen. Jesus wünscht sich das, dass wir so einen positiven Einfluss haben auf unsere Umwelt. Er spricht hier übrigens von fruchtbringenden Reben. Fruchtbringend, jetzt brauchen wir mal ein bisschen Grammatik. Ich weiß nicht, wer hat gerne Grammatik gemacht in der Schule? Ja, ein paar Einzelne. Ja? Die haben jetzt einen Vorteil. Fruchtbringende Reben, das ist Partizip Präsens. Das ist eine Zustandsbeschreibung. Also eine Beschreibung dessen, was passiert. Vergleich. Es gibt einerseits Menschen, die in ihrem Leben, denen es mal gelungen ist, mal freundlich zu sein. Ja. Ich denke, es gelingt jedem Menschen früher oder später mal. Aber das ist ein Unterschied zu einem freundlichen Menschen. Und so ist das auch hier mit den Reben. Es mag Reben geben, wo man mal etwas Positives erleben kann. Oder es sind fruchtbringende Reben, die einfach so sind. Das ist einfach so eine Beschreibung des Charakters des Lebens, der ist so. Kennt ihr so Leute? Mir würden ein paar einfallen, ja. Wo ich einfach sagen würde, ey, das sind total nette Zeitgenossen. Total positiv. Schön, dass es solche Leute gibt. Und solche Reben, solche Leute hat Jesus hier als Ziel, dass wir solche Menschen werden. Die eben nicht für sich selber da sind. Ich erinnere mich an den Pflaumenbaum, der selber seine Früchte isst. Oder kann man ja auch als Gruppe machen, ja? America first oder so. Wir zuerst. Nein, Jesus möchte das ganz anders. Die Frage, Anschließend an Vers 3, also die dritte Frage ist, welchen Standard muss man da erfüllen? Wie gut muss man sein? Wie hoch liegt die Latte? Da sagt Jesus, ihr, er sagt das zu seinen Jüngern, seid schon rein um des Wortes willen, das ich zu euch geredet habe. Das sagt Jesus zu seinen Azubis, zu seinen Schülern. Und da muss ich sagen, das finde ich schon mutig. Thomas glaubt nichts richtig. Judas schielt nach dem Geld. Jakobus und Johannes wollten ein Dorf in Schutt und Asche legen, nur weil man sie nicht übernachten ließ. Nathanael sagt, aus Nazareth kommt eh nichts Gescheites. Ihre Lieblingsbeschäftigung war, sich zu streiten, wer nun von ihnen der Größte ist. Und zum Schluss sind sie alle getürmt. Tolle Truppe. Und da sagt Jesus, ihr seid schon rein. Ihr seid schon vorbereitet für positive Frucht, für eine gute Spur, die ihr im Leben hinterlasst. Was hatten sie denn vorzuweisen? Eigentlich nichts. Jesus hat sogar mal über sie die Augen gerollt, als sie nach Bedeutung eines Gleichnisses fragten. Und sagte, versteht ihr das nicht? Wie wollt ihr denn die anderen verstehen? Man hört ihn förmlich seufzen. Was hatten die Jünger? Das Wort, was hier steht, ihr seid rein, das Wort rein ist nicht das Gegenteil von schmutzig, sondern das ist das Wort, das Gegenteil von gewöhnlich. Man könnte auch übersetzen, ihr seid ungewöhnlich, ihr seid anders als der Durchschnitt. Das beantwortet die Frage auch vielleicht noch nicht. Was waren sie? Worin waren die Jünger anders als der Durchschnitt ihrer Zeitgenossen? Ich sehe eigentlich nur einen Punkt, nämlich, sie hatten sich von Jesus ihr Privatleben umdrehen lassen. Denke an Matthäus, da kommt Jesus vorbei, er sitzt da am Zoll, kein schlechter Job, jedenfalls finanziell gesehen. Jesus sagt, komm bitte mit, was macht Matthäus? Der steht auf, schiebt seinen Stuhl ran, klappt die Kasse zu und geht. Wer von uns hätte das gemacht? Hätte ich das gemacht? Mir so in mein Privatleben reinlassen von diesem Jesus? Respekt. Das haben die Jünger gemacht. Und darin haben sie sich unterschieden von vielen, vielen ihrer Zeitgenossen. Und das genügte Jesus. Da konnte er etwas damit anfangen. Diese Bereitschaft, wir lassen uns von dir etwas sagen. Also wirklich was sagen, was auch Konsequenzen hat. Da spielten all die Unzulänglichkeiten offensichtlich keine Rolle mehr. Wahre Lebensweisheit ist, sich von diesem Jesus reinreden lassen. Auch und gerade, wenn es einem nicht passt. Wenn sich gegen diesen Gedanken so ein bisschen Widerstand in uns regt, dann ist das, denke ich, ein Zeichen dafür, wie anspruchsvoll das ist. Es gäbe ja auch genügend Gründe, ihm, Gott und der Kirche den Rücken zu kehren. Gott macht seinen Job nicht. Was ist der Hauptjob des lieben Gottes, so in der Meinung unserer Mitmenschen? Also ich würde denken, sie erwarten, dass er das Leid auf dieser Welt beseitigt. Ja? Das ist das, wozu er da ist. Macht er doch nicht. Hat er immer noch nicht gemacht. Vielleicht hat man auch die Leitung zu kritisieren, die heucheln da oder die Versammlungen sind nicht nach meinem Geschmack oder nach meinem Stil, wie ich mir das wünsche. Könnte ich mich von abwenden. Oder hab irgendwie erlebt, dass die anderen nicht so hilfsbereit waren, wie ich mir das gewünscht hätte oder was auch immer. Leute, die trotz all dem an diesem Weinstock hängen, fallen definitiv aus dem Rahmen des Üblichen. Und das ist unsere Chance. Jesus hat verändert. Sein Einfluss kann nicht ohne Wirkung bleiben. Und blieb es auch bei Ihnen nicht. Ich sage manchmal bei uns im Vereinigungsausschuss, das ist so das obere Leitungsgremium, Wir sind nicht Siemens. Also ich habe jetzt nichts gegen Siemens, ja, hier in München schon gar nicht. Könnte jetzt auch jede andere Firma einsetzen, aber was meine ich damit? Anderes Beispiel, was es verdeutlicht, ich bin auch kein Bayern-Fan, das gebe ich zu hier in der Höhle des Löwen. Aber was ich gut finde, ist dieser Spruch, mir san mir. Das finde ich gut. Das heißt, wir sind so, wie wir sind anders und das ist gut so. Jesus sagt es mit seinen Worten, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Es ist anders. Wir haben andere Werte. Mir san mir. Übrigens, bis hierher redet Jesus von keiner einzigen Sache, die wir aktiv tun könnten. Alles bisher ist Gottes Tat. Dass wir an ihm sind überhaupt, dass an uns gearbeitet wird, die Vorbereitung zur Frucht. Was haben wir eigentlich zu tun? Oder hängen wir einfach nur nutzlos an diesem Weinstock rum und harren der Dinge, die da nun kommen werden? Es mag Leute geben, die so über Christsein denken. Eigentlich braucht man das gar nicht. Aber Jesus sagt etwas anderes. Frage 4, was ist unsere konkrete Aufgabe? Konkrete Antwort, Vers 4. Bleibt in mir und ich in euch. Wie die Rebe keine Frucht bringen kann aus sich selbst, wenn sie nicht am Weinstock bleibt, so auch ihr nicht, wenn ihr nicht in mir bleibt. Bleibt. Das klingt jetzt nicht besonders anstrengend. Ich weiß nicht, ob jemand beim Bleiben schon mal ins Schwitzen gekommen ist. Aber, nochmal Grammatik, das ist der allererste Imperativ, also Befehlsform, sagte man früher, in diesem Abschnitt. Die Aufforderung. Bleiben. Zu Hause sein. Bei Jesus. Sein Leben ist mein Leben, seine Werte sind meine Werte. Was er hasst oder liebt, das hasse oder liebe ich auch. Bei Christus, das ist meine Welt. Ohne ihn kann ich nicht und will ich auch gar nicht. Und doch ist Bleiben ja nicht umsonst als Imperativ aktiv formuliert. Es ist etwas Aktives, es muss etwas Aktives sein nach dem Wort Jesu. Was tue ich denn da? Von den vielen Möglichkeiten, die man da sicherlich als Antwort finden könnte, will ich nur einen Aspekt herausgreifen, einen für mich wichtigen. Es geht ja um die Beziehung zwischen Jesus und mir. Und wenn es da um die Frage geht, wie erhält man das und wie fördert man das, dann fällt mir etwas Wichtiges ein, was ganz oben steht, und das ist Reden. Also eine Beziehung ohne Kommunikation kann ich mir überhaupt nicht vorstellen. Zu Deutsch heißt das Reden, auf christlich heißt das Gebet. Ich glaube, das ist wie in einer Ehe, in einer Familie. Man redet nicht aus Zweck, also wenn man ein Anliegen hat, sondern man redet einfach. Wir haben heute früh am Frühstückstisch gesessen und wir haben nicht geredet, damit wir uns verstehen, sondern wir verstehen uns, weil wir miteinander reden. Sowieso und immer. Ich habe auch ehrlich gesagt am Frühstück, wenn wir zusammen mal, oder ganz egal wann, keine Agenda neben meinem Brettchen liegen, wo ich dann so die verschiedenen Anliegen abhake. Nee, wir reden einfach. Das geht doch gar nicht anders. Das ist das Natürlichste von der Welt. Und so, denke ich, soll auch unser Gebet sein. Manchmal ist es ja ein bisschen anders, also ich kenne das jedenfalls von mir, dann hat man so einen Wunsch, ja, so ein Ziel, was man mit dem Gebet erreichen möchte, sicherlich was Gutes aus meiner Perspektive, und dann gibt man Gott so ein paar Handlungsempfehlungen. Was könntest du doch mal so machen? Das heißt, mein Ziel liegt schon fest. Also, und jetzt versuche ich Gott möglichst auf meine Seite zu bringen, im Gebet, wenn es nicht gleich klappt, müssen es mehr Gebete sein. Ja. Er muss doch möglich sein, ihn auf mein Ziel irgendwie einzunorden. Macht das eigentlich Sinn? Ich habe mal mit einem Olli unser Sohn heißt auch so, aber der war es nicht, habe ich mal gesprochen, der war Anfang 20 vielleicht, und habe ihn gefragt, sag mal Olli, wenn du dir frei wünschen könntest, in deinem Leben geschieht entweder, was du dir wünschst oder was Gott so für dich vorgesehen hat. Freier Wunsch, was wählst du dir aus? Spontane Antwort von Olli, das, was ich mir wünsche. Ein paar Sätze später war klar, das hieße unter dem Strich ja, Olli selbst hat bessere Ideen als Gott. Warum sollte er sich sonst weniger wünschen? Das macht keinen Sinn. Es kann also nicht im Gebet darum gehen, dass ich Gott auf meine Seite ziehe, sondern es kann nur darum gehen, dass ich in der Kommunikation mit Gott, in meinem Gebeten, in meiner Zeit, die ich mit ihm verbringe, dass ich endlich mal lerne, seine Perspektive und seine Ideen zu entdecken. Nur das macht doch Sinn. Jesus macht klar, warum das der einzig sinnvolle Weg ist. Vers 5, die fünfte Frage wäre, woher kommt denn ein gelingendes Leben? Ich bin der Weinstock, ihr seid die Reben. Wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht, denn ohne mich könnt ihr nichts tun. Ja, Jesus, klar, hast du recht, die Rollen sind klar. Übrigens, das Wort, was hier steht als Rebe, ist nicht, also ich bin jetzt kein Gärtner oder so, ist nicht das Fruchtholz, also das, wo man erwarten kann, dass sich Blüten bildet und dann auch was dran wächst. Das Wort, was hier steht, heißt eigentlich so, also im Obstbau, weiß ich, nennt man das Wasserschössling. Ja? So diese Sachen, die so kreuz und quer wachsen, wo sowieso nichts dran wächst. Und das Wort hier heißt wörtlich übersetzt, das, was man abschneidet. Jesus sagt, also ich bin der Weinstock, ihr seid das, was man abschneidet. Und das macht deutlich, wenn trotzdem etwas dran wächst, ja, dreimal kannst du raten, von wem das kommt. Wenn aus unserem Leben etwas Gutes kommt, oder denk an dein Beispiel, wenn das ein positives Ergebnis hat, dann ist das ausschließlich Verdienst von Weinstock und Weingärtner. Oder wie Paulus es einmal sagt, was hast du, das du nicht empfangen hättest? Getrennt von mir, sagt Jesus, könnt ihr nichts tun. Nichts ist nicht wenig. Nichts ist nada. Nichts. Dauerzustand, Infinitiv Präsens für die Grammatiker. An dieser Stelle muss ich mich ein bisschen korrigieren. Ich habe vorhin, als ich euch so auf die Spur gesetzt habe, an die verschiedenen Gebiete in eurem Leben zu denken, so getan, als hätten wir so ein Smartphone-Glauben. Ja, es gibt so die verschiedenen Gebiete in unserem Leben und einer davon ist Glaube. Aber so ist es ja nicht. Wenn Jesus sagt, ohne mich geht nichts, dann betrifft das eben alle Lebensbereiche. Auch Beziehungen und Freunde, Karriere, Gesundheit, Planung, dein Beispiel, alles. Wir glauben ja manchmal, der Glaube hat so seinen Platz. Ja? Jeden Tag so ein paar Minuten oder vielleicht sogar eine Stunde. Ja. Am Sabbat gibt es mal ein paar Glaubensüberstunden oder auch mit dem Geld, ja, 10% plus X. Und da kann man nochmal was drauflegen, also der Rest ist meins. Jesus sagt, nee, falsch rum. Alles ist meins und hat mit mir zu tun und ohne mich hättest du gar nichts. Alles lebt von mir und nur wenn ich mit dir zusammen, nur dann wird was Gutes rauskommen. Wir denken ja manchmal, Not lehrt beten, ja, sonst kriege ich das schon hin. Wenn ich kein Problem habe, kriege ich das hin. Irrtum, es sagt Jesus. Gott steckt überall drin, Essen, Anschaffung, Urlaub, alles. Wenn ihr mich nicht einbezieht, bekommt ihr nichts wirklich hin. Aber Jesus spricht von viel Frucht, von viel Gutem, was käme, wenn er unsere Welt ist, so wie er nur uns im Kopf hat. Vers 6, Frage dazu, gibt es eine Alternative? Wer nicht in mir bleibt, der wird weggeworfen wie eine Rebe und verdorrt und man sammelt sie und wirft sie ins Feuer und sie müssen brennen. Weiß nicht, wie das in euren Ohren klingt, also gemütlich scheint das nicht zu sein. Du kannst die Trennung von Jesus durch ebenso nichts kompensieren, ausgleichen. Weder durch Fleiß, noch durch Cleverness, Besuch von Seminaren oder große Theologie oder adventistischen Lebensstil oder soziales Engagement oder besonders ernstes Christsein. Alles wird verdorren, wird nichts Gutes rauskommen. Ohne ihn. Das ist ziemlich radikal, aber so ist Jesus nun mal und so ist das Leben offensichtlich. Dagegen sagt Jesus Vers 7, wenn ihr in mir bleibt und meine Worte in euch bleiben, werdet ihr bitten, was ihr wollt und es wird euch widerfahren. Wer erlebt das so? Darf ich mal sehen? Ja, 2,5 vorsichtige Meldungen, 3,5. Ihr werdet bitten, was ihr wollt und es wird euch widerfahren. Ist doch traumhaft, oder? Ich glaube, einige von uns stehen immer wieder mal in der Gefahr, diesen Vers so ein bisschen beiseite gelegt. Das wäre vielleicht zu Idealismus, aber ehrlich mal, so funktioniert es doch nicht, oder? Hat Jesus hier irgendwie den Mund zu voll genommen? Mal ein Beispiel. Hin und wieder hört man das, dass jemand sein Gebet, also man hört es dann, wenn es natürlich ein lautgesprochenes Gebet war, beendet mit den Worten, ich bitte das im Namen Jesu. Kennt ihr das? Ja? Und dann kommt meistens schon das Amen. Das ist so eine Schlussformel. Kommt sicherlich daher, weil Jesus mal ermutigt hat dazu, alles, was ihr bitten werdet in meinem Namen, das will ich tun. Also hat durchaus seine Berechtigung. Nur frage ich mich, wann darf denn jemand etwas im Namen von Ralf Schönfeld tun? Bitte, ernste Frage. Wann funktioniert das? Wenn der Auftrag da ist, ja, und der Auftrag ist dann, wir müssen auf jeden Fall drüber gesprochen haben. Muss jetzt nicht unbedingt schriftlich sein, aber wir müssen übereingekommen sein, ja? Ja, genau. Also ich habe den Auftrag dazu erteilt, deswegen muss es auch mein Wille sein. Wir müssen drüber gesprochen haben, übereingekommen und dann gibt es die Vollmacht dazu. Dann darf das jemand. Sollte das bei Jesus anders sein? Wann darf ich bitten im Namen Jesu? Ja, da muss ich eine ganze Zeit vorher mit Jesus drüber gesprochen haben. Was willst du denn überhaupt? Da geht es doch nicht darum, dass ich jetzt irgendwie eine Zauberformel hinten dran hänge an meine Wünsche, die ich versuche, ihm so unterzuschieben. Und deshalb, glaube ich, müssen wir auch viel, viel, viel beten. Weil das so lange dauert, bis ich verstanden habe, was will denn Gott eigentlich? Ist ja eigentlich gar nicht überraschend. Ich meine, bis ich Gottes Weisheit erfasst habe, dass ich da eine Weile brauche, liegt doch irgendwo auf der Hand. Es ist also nicht so, dass Gott so geizig wäre und ich deshalb so oft bitten würde. Also bevor hier nicht 77, eine gute Zahl, 77 Gebete zu dem Thema bei mir aufgeschlagen sind, dreht sich erstmal gar nichts. Das ist doch nicht Gott. Es liegt an mir, dass ich so lange brauche, bis ich Gott verstehe. Und deshalb müssen wir viel, viel beten. Für uns. Nicht für Gott. Klar. Und dann bin ich wieder bei dem Wort hier. Wenn mir das deutlich geworden ist, was Gott wirklich möchte, wenn seine Worte in mir bleiben und sein Geist, dann kann ich tatsächlich bitten, was ich will. Und es wird 100% passieren, weil Gottes Wille passiert. Wenn ich mit Gott ein Herz und eine Seele geworden bin, dann werde ich nur das bitten, weil wir halt so eins sind. Dann werde ich genau das bitten, was er auch will. Und das wird passieren. Ohne Ausnahme. Warum dann noch bitten? Nur ganz kurz Erinnerung an eine Geschichte. Gideon soll die Midianiter aus dem Land jagen, die mit 120.000 auch in diesem Jahr wieder gekommen waren. Gideon lädt ein, wer Lust hat, da mitzumachen, Gott hat mich beauftragt, soll kommen. 25.000 kommen. Gut, 120.000 gegen 25.000 ist jetzt nicht so erfolgversprechend. Gottes erste Antwort, zu viel. Ja, Gott ist überraschend immer wieder. Gideon sagt, wer nicht richtig Lust hat und sich nicht richtig traut, gehe nach Hause. 10.000 bleiben. Gottes Antwort, zu viel. Und diesmal, könnt ihr gerne nachlesen, diesmal sagt er auch warum. Ich sage es mal mit meinen Worten. Ich kenne euch doch. Dann habt ihr am Abend die Midianiter rausgeschmissen aus eurem Land, die euch immer eure Felder wegbrennen und eure Ernte klauen. Und dann sitzt ihr abends am Lagerfeuer, erzählt euch die tollsten Räuberpistolen, klopft euch auf die Schulter, was ihr wieder für Helden gewesen seid. Und mich, Gott, habt ihr längst vergessen. So, und damit das nicht passiert, sorge ich dafür, dass nur 300 Leute übrig bleiben. 300 gegen 120.000. Da dürfte nun auch dem letzten Hansel klar geworden sein, da muss jemand dran gedreht haben. Das lag nicht an der Cleverness der 300. Und Gott möchte doch, dass wir verstehen und erfassen und uns darüber freuen, dass er in unserem Leben Gutes tut. Dass wir nicht aus Versehen uns wieder auf die Schulter klopfen und denken, haben wir doch super hingekriegt. Und eigentlich hat Gott es uns geschenkt. Damit wir nicht blind werden, müssen wir trotzdem bitten. Dann wissen wir wenigstens, wer es uns geschenkt hat. Es gibt sicherlich noch eine ganze Reihe anderer Gründe dafür, aber das soll an dieser Stelle genügen. Letzte Frage, siebte Frage. Jetzt sind wir schon ein Vers weiter, ist also Vers 8. Was ist das Ziel des Ganzen? Also auch des Lebens. Vers 8. Darin wird mein Vater verherrlicht, dass ihr viel Frucht bringt und werdet meine Jünger. Gerade hat Jesus gesagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Da fühlt man sich so ein bisschen nutzlos, oder? Und Jesus sagt jetzt, aber ihr könnt etwas tun für Gott. Nämlich, dass Gott verherrlicht wird. Das liegt in eurer Hand. Ich kann Gott eine riesengroße Freude machen. Dass wir etwas seien zum Lobe seiner Herrlichkeit, sagt Paulus. Ich möchte mich motivieren lassen durch diese Frucht, die möglich ist. Die Aussicht auf viel Frucht, auf Positives, was ich verbreiten, hinterlassen, weitergeben kann, weil Gott es mir schenkt, als Frucht. Da bin ich, letztes Beispiel vom Fußball, da bin ich gern bei Jürgen Klopp, der mal gesagt hat, ich glaube nicht daran, dass die Angst vorm Verlieren dich eher zum Sieger macht, als die Freude aufs Gewinnen. Ich glaube nicht, dass die Angst vorm Verlieren dich eher zum Sieger macht, als die Freude aufs Gewinnen. Ich glaube nicht, dass die Angst vor einem verpfuschten Leben dich eher auf die richtige Straße setzt, als die Vorfreude mit Jesus ein sinnvolles, zielführendes, wunderbares, also auch im Blick auf die Umwelt, Leben führen zu können. Deshalb bin ich Christ. Wer beständig in mir lebt, der bringt viel Frucht. Wenn mein Leben also anders aussieht, hat Jesus entweder gelogen oder die Voraussetzung, dass ich so dicht bei ihm bin, wäre nicht erfüllt. Und werdet meine Jünger. Gott selbst macht aus uns Jünger, Lernende, die zum Schluss das Gleiche tun wie er. Jesus hat in seinem Leben übrigens kein Wunder getan, wisst ihr das? Ein paar Fragezeichen sehe ich in euren Gesichtern. Jesus hat selbst gesagt, ich kann nichts aus mir selber tun. Ich kann nur tun, was ich den Vater tun sehe. Waren alles Ideen von seinem Vater, was Jesus dann getan hat, umgesetzt hat. Die Frucht von Jesu Leben. Und wir sind Jünger und sollen exakt das Gleiche tun. Ich bin davon überzeugt, dass in unserem Leben noch viel mehr möglich ist. Natürlich nicht egoistisch für mich, sondern für andere. denn das ist Christsein, ich für dich. Und deswegen kam Jesus und deshalb sind wir unterwegs. Wir hatten jetzt im Mai, war es glaube ich, unsere Delegiertenkonferenz, also hier so diese Wahlen und so, ne, was es da immer so gibt. Das ist ja eigentlich ein administrativer Tag und Akt. Und ich war am Ende dieses Tages, ja, ich kann schon sagen, tief berührt. Es hat die nicht irgendwelche Verfassungsdiskussionen und Geschäftsordnungen, hast du nicht gesehen, sondern die intensivste Diskussion an diesem ganzen Tag, obwohl es eine administrative Versammlung war, war zum Thema, wie erreichen wir Jugendliche und Leute? Das war den Delegierten offensichtlich das Wichtigste an diesem Tag. Und es gab einen einzigen Antrag zur Geschäftsordnung. Und der lautete, lass uns doch mal eine kurze Pause machen zum Beten. Wow. Und ich glaube nicht, dass es zufällig war, dass die ausgerechnet diesen Antrag derjenige gestellt hat, mit dem ich eigentlich so ein bisschen, ja, also wir sind von der Persönlichkeit sehr unterschiedlich. Aber wir treffen uns seit einem halben Jahr dienstags abends nach Feierabend zum Beten. Ich glaube nicht an Zufälle. Unsere Nachbarin, schwierige Person, wirklich. Ihr kennt sie nicht, deswegen kann ich da so offen sprechen. In unserer Siedlung auch eher isoliert, weil sie wirklich, also ist wirklich nicht so ganz einfach mit ihr. Sie kam noch gar nicht so lange her zu uns, stand eine Dreiviertelstunde in unserem Wohnzimmer und erzählte, es ist ja ganz schwierig zu folgen, weil sie hin und her springt und man auch manchmal gar nicht den Gedanken so richtig erfassen kann. Aber es war klar, dass sie sich unter großem Druck fühlt und eine tiefe Enttäuschung erlebt hat. Sie ist Großmutter geworden von Zwillingen und hatte sie bis zu diesem Zeitpunkt noch nicht sehen dürfen. Und wir verstehen auch die Schwiegertochter und ja, wir verstehen das, weil sie wirklich eine... Ja. Dann sagte sie irgendwo in einem Satz so, ach, sie hätte gar keine Lust mehr zum Leben. Was willst du da sagen? Wir standen eine Dreiviertelstunde, also wir sind durchaus höfliche Menschen, sie hätte sich auch gern setzen können, aber sie ist halt so. Und dann ging sie die Treppe runter und murmelte so etwas vor sich hin wie ein Glück, dass es euch gibt. Da sage ich, da hat sich die Dreiviertelstunde gelohnt. Da hat sich auch manches andere gelohnt, was wir schon mal so über den Gartenzaun oder was es auch immer war. Ja, Gott schenkt Frucht, wenn wir an ihm hängen. Wohl wissend, dass sonst nichts Gutes rauskommt. Viel Frucht. Ja, es kommt etwas Gutes unterm Strich im Leben. Und genauso macht Gott durch dich und mich einen Unterschied auf dieser Welt. Wow. Toll. Also ich finde es klasse. Wenn wir mit ihm leben, stets und ständig und selbstverständlich und ungezwungen und mit großer Freudigkeit. Oder auch mal großer Traurigkeit. Das ist halt realistisch. Gemeinde Nymphenburg, waren das nicht die, die irgendwie ständig am Beten sind? Fände ich jetzt nicht das schlechteste Klischee, was man über euch verbreiten könnte. Ja, so möchte ich sein. Dafür möchte ich da sein. Dafür möchte ich arbeiten. Anders kann ich mir es nicht vorstellen. Denkst du noch an dein Beispiel? Wenn es so ein egoistisches war, egal, leg's einfach still beiseite, erfährt niemand. Und nimm dir ein anderes, nimm dir eines, was du mit ihm besprochen hast, wo Jesus dir klargemacht hat, ja, das ist ein nächstes gutes und wichtiges Ziel. Und dann bleib dran, immer wieder, und lass ihn das Wunder, das nächste Wunder in deinem Leben tun. Einfach so. Er macht es. Wahrlich und tatsächlich. Vertrau ihm, der uns mit sich alles schenkt. Amen. Wir sprechen mit Gott. Ja, Gott. Wir sprechen mit dir als die Gemeinde, die vor dir steht und die du angesprochen hast in dem, was wir heute in Johannes 15 finden. Herr Jesus, danke, dass du möchtest, dass in unserem Leben etwas Gutes herauskommt, Frucht. Und das wünschen wir uns auch. Und du sagst uns, ohne dich wird das nicht funktionieren. Hilf uns, dass wir nicht auf unsere Geschicklichkeit und Intelligenz bauen und uns unsere Pläne zurechtlegen, sondern dass wir uns an dich hängen. Und dann können wir gute Pläne legen. Und dann wirst du unsere Gedanken nutzen können und unsere Kreativität und all das, was du uns geschenkt hast, um Gutes zu bewirken, nicht egoistisch für uns, sondern für andere. Uns darauf zu besinnen, haben wir sicherlich immer wieder nötig. Hilf, dass wir uns auch die nötige Zeit nehmen, von dir und deiner Weisheit zu lernen, dass dein Charakter und deine Gedanken, die so viel wunderbarer sind als unsere, dass die auf uns abfärben, dass die uns prägen und dass die uns zu Menschen machen, die man wirklich schätzen kann, weil wir an dir hängen. Danke, dass du all das in uns bewirken möchtest. Tu es. Hier sind wir. Amen.